Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zoom Talk. Und wieder dabei ist mein Kono-Moderator, den ihr von der letzten Folge schon kennt. Das ist Olli. Hallo Olli.
Hallo zusammen. Hallo Ingolf und hallo Uta.
Genau, Uta, das ist das Stichwort. Uta ist unser heutiger Gast oder Gästin. Ich weiß nicht, wie man das korrekt
ausspricht. Ich glaube, Gast ist vollkommen okay, Ingolf.
Okay, alles klar. Ich habe neulich mal irgendwie so einen Podcast gehört und da wurde immer von Gästin gesprochen. Das hat mich total irritiert. Aber wir freuen uns natürlich immer, wenn wir auch mal mit Mitgliedern des weiblichen Geschlechts über Versicherungsthemen sprechen dürfen. Das ist ja gar nicht so einfach. Insofern stellt sich mir sofort die Frage, nachdem du dich vielleicht gleich kurz uns vorgestellt hast und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie du in die Versicherungsbranche gekommen bist.
Ja, sehr gerne. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, Ingolf. Freut mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Wie bin ich zur Versicherung gekommen? Ich glaube, die Frage ist eher, wie bin ich in die Beratung gekommen? Ich bin mal nach dem Studium eingestiegen bei einer Firma, die hieß Anderson Consulting, heute eher bekannt unter dem Namen Accenture. Und da ist das dann mal so, wie das für junge Analysts oft so ist. Man wird einfach mal in irgendein Projekt gesteckt und oft ist es dann auch so, wenn man sich nicht ganz blöd anstellt, bleibt man irgendwie in der Branche. Also bei mir war es Financial Services. Ich habe begonnen, große Projekte zu machen, wie das Accenture so macht für Banken. War sehr lange bei der Deutschen Börse unterwegs in Projekten und dann war das so Anfang der 2000er und man hat so die Versicherer für sich entdeckt. Es war jedenfalls so meine Wahrnehmung und Accenture hat begonnen, auch in größerem Stil Versichererprojekte zu gewinnen, Know-how da aufzubauen und ich durfte da von Anfang an mit dabei sein. Einer unserer ersten Kunden, ich erinnere mich sehr gut, war die Allianz Österreich und da begonnen, eine Plattform aufzubauen, die die Allianz heute auch noch weltweit nutzt. Und so bin ich ein bisschen in diese Versicherer reingerutscht, weil ich einfach immer gemerkt habe, da gibt's noch ganz viel zu tun. Da Banken waren bekannt, aber Versicherer war damals so ein bisschen Neuland. Ich glaube, die Potenziale, die auch in der ganzen Branche stecken, hat man vielleicht da erst so richtig aus Beratersicht erkannt. Und dann habe ich eine ganze Zeit da Projekte gemacht und auch sehr gerne und erfolgreich. Und wie das dann häufig mal so ist, wechselt man als Berater dann irgendwann mal die Seiten, weil man denkt, na gut, jetzt hast du lange genug Beratung gemacht, jetzt bin ich doch eigentlich reif für die Linie und habe ein Angebot bekommen von einem meiner damaligen Kunden. Das war die Scandia Lebensversicherung in Berlin, als in einer Führungsrolle für strategisches Marketing und Business Development. Und das klang erstmal spannend. Scandia ist ja eigentlich ein schwedischer Versicherer, sehr groß auch, und aber im europäischen, also Festlandsraum sozusagen, Zentraleuropa, eher so mit einem Startup unterwegs. Und das fand ich damals spannend. Es hieß natürlich nicht Startup, sondern es hieß damals vielleicht eher noch so New Economy. Und ich weiß gar nicht, wie die Termini dann so 2005 waren. Aber auf jeden Fall konnte ich da noch ganz viel gestalten. Es ging um fondsgebundene Versicherung, Unit-Link-Geschäft über IFAs, also Makler. Das war wirklich auch nochmal so was Neues damals im deutschen Markt. Heutzutage machen es eigentlich alle Lebensversicherer und auch alle betreiben mehr oder weniger intensiv diesen Maklervertrieb. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es wirklich ein innovatives Geschäftsmodell und das hat mich gereizt, das mit zu gestalten und aufzubauen.
Spannend. Darf ich da gleich mal nachfragen an der Stelle? Diese fondsgebundenen Lebensversicherungen, die Scandia damals verkauft hat, jetzt ist man ja ein bisschen schlauer, ein paar Jahrzehnte später. War das für die Kunden ein gutes Produkt?
Gute Frage. Gute Frage. Also insgesamt glaube ich natürlich vor dem Hintergrund des Niedrigzinsszenarios, und das wird sich ja wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern, an die Zukunft von alternativen Lösungen in der Lebensversicherung. Und insofern finde ich per se die fondsgebundene Lebensversicherung kein schlechtes Produkt. Ja, also die Idee, dass man eben unter dem Mantel einer Versicherung auch sein Portfolio diversifizieren kann, zum Beispiel eben auch in Aktien oder Fonds investieren kann, ist eigentlich per se eine charmante Idee. Waren die Produkte per se gut? Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen auch eine Frage der Zeit. Ich glaube, heute sind sie noch besser, um es mal so zu formulieren. Aber ich glaube, als attraktive Alternative oder beziehungsweise die einzige Alternative zu einer traditionellen Kapitallebensversicherung, die wir im Moment haben, denke ich schon, dass es eine sinnvolle Lösung ist, solche Produkte zu haben.
Ja, ist, glaube ich, gelungen, noch ein paar Kosten rauszunehmen und so weiter. Aber genau. Jetzt waren wir bei der Scandia, jetzt müssen wir noch zum Heute und Jetzt kommen. Wie ging es weiter?
Yeah. Ich habe parallel, ich bin ja immer so jemand, der sich schnell langweilt. Ich habe noch ein Executive MBA in Paris gemacht und habe da sehr viel mit dem damaligen CEO der Scandia auch zusammengearbeitet. Scandia ist irgendwann übernommen worden von Old Mutual, einem südafrikanischen Finanzdienstleister. Und da bin ich gefragt worden, ob ich denn nicht eine Weile nach London gehen möchte und da so die Post-Merger-Integration zwischen Old Mutual und Scandia begleiten möchte. Das fand ich natürlich mal wieder eine spannende Herausforderung und war dann 3 Jahre da unterwegs, immer so zwischen Stockholm, Johannesburg und London. Und habe die beiden Versicherungs- oder Finanzdienstleistungskonzerne geholfen zusammenzubringen. Leider nicht besonders erfolgreich, weil heutzutage ist die Scandia wieder in Skandinavien und Lateinamerika, also ihren Kernmärkten unabhängig. Die Old Mutual hat noch eben den Footprint in UK. Aber letztendlich hat ja auch aktuell die Scandia sich aus den zentraleuropäischen Märkten inklusive Deutschland zurückgezogen, beziehungsweise ist im Runoff. Die Zeit und die Lernkurve, da war natürlich aber trotzdem sehr spannend. Und ich habe da einfach für mich persönlich gemerkt, also mein Ausflug in die Linie war eigentlich gar nicht so ein richtigen Ausflug in die Linie, weil am Ende habe ich Beratergeschäft gemacht, Projektgeschäft gemacht, auch wenn vielleicht in einem anderen Umfeld als früher bei Accenture. Und habe mich da einfach wieder gesehen und bin dann zurückgegangen in die Beratung, hatte aber den Track Record in Versicherungen. Und so ist diese Spezialisierung auf der einen Seite Versicherung entstanden, aber auf der anderen Seite auch aufgrund meiner vorherigen Rollen bei der Scandia mit einem starken Fokus auf Vertrieb, Kunde und Markt.
Also ganz spannend vom Werdegang her. Also das war irgendwie mit Kernsystem, ABS irgendwie angefangen. Dann bist du so ein bisschen in die Produktwelt reingerutscht und hast dich mit Maklervertrieb beschäftigt. Und dann bist du immer weiter so ein bisschen an die Kundenschnittstelle herangerutscht und hast dich mehr mit dem Endkunden beschäftigt. Das ist ja auch das Thema, was wir heute vor allen Dingen besprechen wollen. Denn du hast eine Studie miterarbeitet mit ganz interessanten Erkenntnissen. Kannst du vielleicht darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, sehr gerne. Das ist unsere Hybrid Sales Index 2021. Da klingt schon nach. Es wird 22 und 23 hoffentlich auch geben. Aber was wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht haben, dass wir uns mal so ein bisschen ein Stück wegbewegt haben von unserer Innensicht, die wir ja als Berater sehr oft auch haben, weil wir sehr eng an den Versicherern dran sind. Wir haben wirklich mal den Schritt nach außen gemacht und haben uns in einen Endkunden reinversetzt und in einen Endkunden, der heute merkt, dass er einen Bedarf hat an Absicherung, an Vorsorge, und haben wirklich mal versucht nachzuvollziehen, wie ist dessen, wir haben Sales Journey genannt, so ein bisschen in Abgrenzung zu einer klassischen Customer Journey, weil wir uns effektiv nur die Strecke angeschaut haben zwischen der ersten Identifikation eines Bedarfs womöglich beim Endkunden. Wow, ich muss mir mal über Pflegegedanken machen, bis hin zum Abschluss eines Produktes. Also wir haben uns nicht angeschaut, was man vielleicht in anderen Branchen After Sales nennt, also alles, was dann mit Service, Leistung, Bestandsbearbeitung zu tun hat aus Sicht eines Versicherers. Und da gibt's ja Studien zu, die haben wir jetzt auch nicht selber gemacht, aber 59% der Endkunden starten ja mittlerweile diese Informationsbeschaffung und die Beschäftigung mit so einem Thema online. Also sei es, dass sie einfach mal auf Google starten und dann ganz schnell bei Check24 landen. Aber ganz sicher starten sie ja oft als Neukunden diese Suche nicht auf der Seite eines Versicherers, einer Homepage, oder im Zweifel eben auch nicht bei einem Vermittler oder einem Vertriebspartner, was ja ganz oft so die Innensicht der Versicherer ist, ne? Und wir haben dann auf der einen Seite untersucht, wie gelingt es den Versicherern, in das sogenannte Relevant Set der Endkunden zu kommen. Also wie komme ich überhaupt auf dessen Agenda und mache mich als womöglich guter Lösungsanbieter für das spezifische Problem des Endkunden bemerkbar und deutlich. Aber dann auch, wenn es mir gelingt, den Endkunden in meine Welt zu ziehen als Versicherer, wie kann ich ihn dann so begleiten in dieser Journey, dass er sich da immer gut betreut fühlt und es nie zu einem Bruch in dieser Journey kommt. Weil ich glaube, was wir hier auch alle wissen, diese sogenannte Journey kann natürlich virtuell sein, in digitalen Touchpoints, also sei es eben über Aggregatoren wie Check24, aber natürlich auch womöglich dann doch mit Punkten auf der Versicherer-Homepage, wenn man da was Gutes entdeckt hat. Aber sie kann natürlich auch, wenn es Nachfragen oder Beratungsbedarfe gibt, hingehen zu einem persönlichen Vermittler, einem Makler, einem Ausschließlichkeitsvermittler. Und diese Reise gut zu begleiten, ohne dass der Kunde das Gefühl hat, jetzt bin ich verwirrt, jetzt bin ich lost, jetzt habe ich keine Lust mehr, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das haben wir uns angeschaut, wie gut es den unterschiedlichen Versicherern am deutschen Markt gelingt.
Und macht das, bevor ich jetzt das Wort an Olli gebe, nur noch mal ganz kurz die Nachfrage, macht das irgendein Versicherer, das ist schon so ein bisschen hier Preview, macht das irgendein Versicherer gut?
Naja, es gibt man so ein bisschen die üblichen Verdächtigen, die es nicht ganz schlecht machen, die also schon so ein bisschen weiter vorne weg sind. Und zwar ist uns besonders aufgefallen, es ist oft kein Mangel an Touchpoints. Also es gibt genug Möglichkeiten der Interaktion. Die können sein eben die klassischen, die man so kennt, der Vermittler, aber auch die Homepage oder Chatfunktionen, Telefonie, alles, was man sich da so denken kann. Die große Herausforderung ist sehr häufig, dass die eben nicht so miteinander verknüpft sind, dass der Kunde das Gefühl hat, da eben gut durchgeleitet zu werden. Also ich mache mal ein klassisches Beispiel. Der Kunde landet, ist sogar auf der Homepage eines Versicherers, rechnet sich da ein Produkt, hat womöglich aber nochmal Fragen, Beratungsbedarf. Es gibt bei einigen Versicherern, und das sind so ein bisschen die üblichen Verdächtigen, die großen Versicherer tendenziell eher, auch die börsennotierten, die Möglichkeit zur Überleitung zu einem persönlichen Vermittler. Aber dann gehen oft, werden die Daten nicht mitgenommen. Der Vermittler weiß gar nicht, was der Kunde da womöglich schon eingegeben hat. Der Vermittler fängt nochmal von vorne an, den Kunden zu beraten, worauf der Kunde vielleicht gar keine Lust hat. Also diese Medienbrüche und diese Informationsverluste und diese letztendlich fehlende Überleitung aus Endkundensicht, ich glaube, das ist sozusagen die größte Herausforderung, die die Versicherer noch zur bestmöglichen Betreuung und Beratung des hybriden Kunden optimieren sollten.
Uta, verstehe ich dich richtig? Du hattest diese zwei Dimensionen angesprochen, mhm. Sales Potential und Sales Journey. Mhm. Der Übergabepunkt für mich als Versicherer ist, wenn der Kunde zum ersten Mal wirklich mit mir in Kontakt tritt. Also du hattest schön Check24 erwähnt. Mal angenommen, der fängt auf Check24 an, dann gibt es mindestens zwei mögliche Übergabepunkte. Entweder der fragt über Check24 an, dann kommt bei mir so eine Massenanfrage von Check an und bei allen anderen Versicherern auch. Oder der hat sich irgendwie in mich verguckt auf Check24 und fängt dann bei mir online oder offline eine Journey an. Klingt für mich als Versicherer aber erstmal wie ein Neukunde, also Erstkontakt, weil ich ja nicht weiß, dass derjenige es war, der auf Check mal sich was rausgelassen hat und mich da oben als Zweithöchster oder Dritthöchster, Drittoberster gesehen hat und sie in meine Marke verguckt hat. Also diese Übergabepunkte würden mich interessieren aus Versicherersicht, die haben ja oft eine für mich verborgene Journey schon vorher gehabt, die ihr, glaube ich, Potenzial nennt. Und meine Journey fängt erst viel später an. Und ich fand es immer sehr schwer, als Versicherer einzuschätzen, wie lange beschäftigt sich denn das Gegenüber schon mit mir? Für mich sieht das so aus, als wäre der gerade auf mich gekommen, aber dahinter kann schon eine dreimonatige Journey stecken.
Genau, absolut, Oliver. Das ist genau unser Punkt. Und das finde ich das Spannende. Weil wenn ich es wiederum dann aus Versicherersicht sehe, dann ist zum Beispiel so ein Check24 ja per Definition ein Makler, ein weiterer womöglich unter vielen, auch wenn er natürlich ganz anders agiert. Und der wird auch aus Versicherersicht entsprechend serviciert und betreut. Natürlich gibt es da womöglich digitale Schnittstellen, die man versucht zu optimieren. Oder vielleicht auch nicht, weil man die Befürchtung hat, dass die eigene Ausschließlichkeit, der eigene Vertrieb davon zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber zu sagen, ich gestalte diesen Punkt, weil wir uns darüber einig sind, dass der so ein relevanter Knotenpunkt ist letztendlich in dieser ganzen Journey so aus, dass der Kunde mindestens auf mich aufmerksam wird und dann in meine Welt gezogen wird, wie du es gerade beschrieben hast, sei es über die Homepage oder einen meiner Berater oder Vertriebspartner, dass dieses Bewusstsein zu schaffen, dass das sozusagen kein Wettbewerb der Vertriebskanäle ist, sondern eher ein zusätzlicher Eintrittspunkt, in dem ich mich gut positionieren kann als Versicherer, der ist oft aus so einer Inside-Out-Sicht noch nicht gegeben nach unserer Wahrnehmung. Genau richtig, so sehen wir es auch.
Die Versicherer werden ja jetzt argumentieren, schön und gut, aber am Ende schließen die Kunden ja dann doch wieder beim Vermittler oder beim Makler. Ja, also insofern, warum soll ich mich um den ganzen Kram da vorne kümmern? Was sagst du dazu?
Also das ist natürlich genau der Punkt. Das ist die Frage. Also für Bestandskunden ist das definitiv der Fall. Ja, ich glaube, dass wir Vermittler haben, die sehr große Bestände haben und da auch sehr gut immer wieder Geschäft draus generieren, ist, glaube ich, strittig. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, wie lange ist das sustainable vor dem Hintergrund einer Überalterung der Bevölkerung insgesamt, der Vermittlerschaft und natürlich auch der Bestände. Das heißt, wir haben uns ja insbesondere angeguckt, wie sind denn Neukunden, die noch keine Vermittler zugeordnet haben, wie gehen die an so eine Suche ran? Und natürlich sehen wir im Moment, wenn wir uns die rein nackten Zahlen angucken, noch einen großen Anteil an Abschlüssen bei den Vermittlern, in welcher Form auch immer, Vertriebspartner, Ausschließlichkeit oder Makler. Aber wir sehen eben nicht alles, was sozusagen an Dunkelziffer gar nicht erst da bis dahin kommt, um da abzuschließen. Ne?
Ich würde ja auch immer argumentieren, die neue Generation, ob sie jetzt Z ist oder Alpha oder so, die wird nie mehr beim Vermittler abschließen. Und wenn ich das dann den Versicherern erzähle, dann sagen die immer, naja, nee, das ist ganz anders, weil das ist mit den Erstkäufern von Versicherungen ganz extrem. Die kaufen alle beim Vermittler, weil gerade die brauchen ja die Beratung und die trauen sich nicht, selber irgendwas zu kaufen. Mhm. Habt ihr das in der Studie bestätigen können oder ist das eine mehr?
Also wir haben es jetzt nicht nach bestimmten Alterskohorten hin untersucht, aber grundsätzlich finde ich den Punkt, dass der Endkunde jedweden Alters eine gute Beratung braucht, ja richtig. Also ich bin um Gottes Willen überhaupt nicht derjenige, der sagt, man kann da auf Beratung in jedem Fall verzichten. Ich glaube, das Spannende ist wirklich, wo ist der Mehrwert eines Vertriebspartners, eines Vermittlers? Ja? Und der liegt meiner Meinung nach wirklich in einer qualitativ hochwertigen Beratung. Muss die immer in der Agentur oder auf dem Sofa des Kunden stattfinden? Definitiv nicht. Also da habe ich eine sehr feste Überzeugung, dass die gerade auch die junge Generation das in keinem Fall will. Also weder möchte die einen Fuß in die Agentur sitzen, noch einen Versicherungsvermittler auf ihrer Couch sitzen haben. Aber das hindert ja nicht daran, hochwertige, gute Beratung für die jeweiligen Bedarfe der Endkunden auch in anderen Formen anzubieten. Also all das, was wir mittlerweile haben, an Videoberatung, an Co-Browsing, an Document-Sharing, Funktionalitäten, die ja zwar vorhanden sind, aber noch gar nicht so in der Fläche genutzt werden. Oder eben auch die Integration guter Beratungsspots in rein digitale Beratungsstrecken. Oder das Zuschalten eines Experten, der ja nicht immer unbedingt ein Vermittler sein muss, sind ja alles mittlerweile Möglichkeiten, die technisch auf jeden Fall vorhanden sind, die aber noch nicht in der Ausprägung flächendeckend genutzt werden.
Ich versuche vielleicht nochmal Ingolfs Unterscheidung aus einem anderen Blickwinkel, den ich so kennengelernt habe, zu verdeutlichen. Du hattest was Schönes gesagt am Anfang. Euer Sample bestand aus Kunden, die, ich habe es mir notiert, erkannt hatten, dass sie einen Produkt- oder Beratungsbedarf haben. Mhm. Meine Erfahrung als Berater ist, dass dieses Kundensegment existiert, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und über dieses Kundensegment gibt es auch ganz, ganz viele Befragungen, dass da 69% online anfangen zu suchen. Mhm. Meine persönliche Erfahrung als Berater ist, das Segment derer, die diese Erkenntnis nicht selber haben, sondern denen du diese Erkenntnis als Berater erst bringen musst, war in meiner Praxis wesentlich größer als das Segment der Kunden, die von sich aus diesen Bedarf erkannt haben, weil Oma pflegebedürftig wurde und sie auf einmal gesagt hat, man braucht jetzt auch eine Pflegeversicherung. Ja. Siehst du da, also erkennt ihr, dass diese zwei mal Basis unterschiedlichen Kundensegmente gibt und siehst du da parallel oder muss das zweite Segment vom ersten ganz getrennt werden und auch ganz anders angeguckt werden aus eurer Sicht?
Das ist ein wirklich spannender Punkt, Oliver, das sehe ich auch so. Also das ist ja so dieser alte Spruch eines Vermittlers, oder keiner steht morgen auf und erkennt seinen Bedarf an einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Also da ist natürlich auch was dran, da bin ich total bei dir. Man muss auch Bedarfe wecken oder beziehungsweise verdeutlichen. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, immer so, das ist ja auch nichts Neues, immer bestimmte Lebenssituationen, wo man Bedarfe erkennt. Wie gesagt, man hat einen Pflegefall in der Familie, beginnt sich selber darüber Gedanken zu machen, oder die Klassiker, die Kinder kommen, man baut ein Haus. Also diese auch immer die Lebenssituationen, wo dann der Vermittler aktiv wird. Die Frage ist eben, also die wird es auch weiterhin geben müssen, damit jemand den Bedarf erkennt. Und natürlich muss dann auch der Versicherer oder der Produktgeber, es kann ja auch nicht immer nur ein Versicherer sein, in dem Moment an der richtigen Stelle sein, um diesen Bedarf dann auch irgendwo zu erfüllen. Ja? Die Frage ist es, ob es immer so, wie es in der Vergangenheit war, eben der, ich sage da mal dieses schöne Beispiel, der Kalle muss mit dem Peter im Fußballclub sein und die müssen sehen, dass er gerade das Haus baut und die Familie und die Frau schwanger ist und deswegen ihn ansprechen, oder ob wir nicht heutzutage schon andere Möglichkeiten haben, das auch in der digitalen Welt, diese Bedarfe zu erkennen, eben über bestimmtes Kunden- und Suchverhalten. Also ich glaube, du bist total richtig und grundsätzlich hat sich nichts daran geändert, dass man bestimmte Bedarfe auch wecken muss und deutlich machen muss. Ich glaube nur, die Art und Weise, wie es in Zukunft passieren wird, ist anders, als es in der Vergangenheit war.
Sind Banken oder andere Branchen da weiter als die Versicherer eigentlich?
Ich glaube, erstens sind andere Märkte weiter. Jedenfalls meine persönliche Erfahrung. Ich habe ja auch gesagt, ich habe eine Zeit lang in Großbritannien gearbeitet, was massiv auch zu einer Digitalisierung der Beratung sowohl für Banken oder aber auch Versicherer, insbesondere von Vorsorgeprodukten und Absicherungsprodukten beigetragen hat, war in Großbritannien das Verbot von Provisionen. Ich bin jetzt kein Freund davon, also nicht falsch verstehen, aber ich will sagen, das war ein wesentlicher Trigger, der dazu geführt hat, dass man massiv investiert hat in digitale Beratung und auch insbesondere über Banken, weil die an der Stelle auch die finanziellen Ressourcen hatten, so nach meiner Einschätzung, und gesehen haben, dass sie den Kunden da womöglich nochmal am Point of Sale erwischen, weil man natürlich sehr viel mehr Interaktionen im Banking hat, als man das jemals in der Versicherung hat. Das heißt, ich glaube, dass also insbesondere in solchen Märkten, wo man eine enge Verknüpfung hat mit Banken und Versicherungen, man vielleicht einen Schritt weiter ist, nicht aus dem Grund, weil die Banken so viel innovativer sind, sondern weil sie einfach mehr in Interaktion mit den Kunden hatten und sehr viel früher auch in bestimmte Formen von Digitalisierung investiert haben, zum Beispiel in Form von Online-Banking, als es die Versicherer bisher getan haben.
Das heißt, die Versicherer sind, was ihre Kunden angeht, im kompletten Blindflug. Ja, kurz das Fazit hier. Was sicherlich auch an den etablierten Vertriebsstrukturen liegt, weil ich ja auch über meinen Maklervertrieb oder meinen Handelsvertretervertrieb in der Regel keine Informationen über den Kunden bekommen habe, weil die gehören ja schließlich dem Vertriebspartner. Bist du denn der Meinung, dass die Erkenntnis inzwischen beim Versicherer gereift ist, dass man mehr Informationen, insbesondere auch über das Kaufverhalten der Endkunden, benötigt? Und was kann man tun, um diese zu bekommen? Wie muss man sich aufstellen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass auch viele der Versicherer, mit denen wir arbeiten, den hybriden Kunden erkannt und entdeckt haben und verstehen, dass sich Kundenverhalten massiv ändert und dass der Trend durchaus dahin geht, eben nicht nur in die Digitalisierung der klassischen Vertriebswege per se zu investieren oder in die Beratungsstrecken, aber eben auch besser dieses Kundenverhalten mittels Data Analytics zu verstehen, zu tracken, wie sich Kunden verhalten, die Customer Journeys, um zu verstehen, wo bewegt sich denn mein Kunde. Natürlich auch mit dem Ziel, mehr und vor allem bessere Datenzugänge zu haben, um daraus eben abzuleiten, wie man den Kunden bestmöglich beraten und bis hin zum Abschluss und natürlich auch darüber hinaus betreuen kann. Also ich glaube, es passiert sehr viel. Ich glaube, das würden auch alle Versicherer, mit denen wir so reden, sagen. Es passiert halt natürlich nicht in einer homogenen Weise, aber man sieht es auch sehr schön, wenn man zum Beispiel unterschiedliche Produkte anschaut, dann passiert da plötzlich mal was auf der Kompositseite und dann passiert da mal was in einem Krankenprodukt und da passiert mal ein bisschen mehr in dem Vertriebsweg. Also in dieser Heterogenität der Digitalisierung wird sehr schön deutlich, dass man oft aus Versicherersicht natürlich Inside-Out daran geht und weniger jetzt vielleicht auch, wie man das als Startup kann, wirklich vom Kunden aus ganzheitlich denkend erstmal zu beginnen und daraufhin wie in einem Greenfield-Approach, wie ihr das wahrscheinlich auch eher gemacht habt, gehe ich mal davon aus, sukzessive mein Geschäftsmodell aufzubauen. Es geht natürlich aus Versicherer nicht. Das liegt ja so ein Stück auch in der Natur der Sache. Sondern man muss mit den bestehenden Strukturen, Prozessen und den bestehenden Organisationen natürlich arbeiten und kann wahrscheinlich nicht sozusagen die digitale Transformation in einem Ruck machen. Das ist eine Operation auch am offenen Herzen, sondern es ist eine sukzessive Weiterentwicklung, würde ich sagen. Und das wird einfach sehr transparent auch.
Habt ihr denn mal gemessen, ob das Segment derer, also Endkunden jetzt, die sich selbst ihren Bedarf selbst ihren Bedarf erkennen, also wo der subjektive Bedarf dem objektiven entspricht, wächst das? Und wenn ja, wie groß ist das? Also andere Branchen, weil Ingo schon ansprach, also ich habe sicher zu viele Jeans oder T-Shirts oder auch Pullis, also da ist mein subjektiver Bedarf vermutlich größer als mein objektiver Bedarf. Ich denke, das gilt für sehr, sehr viele Industrien. Mein Auto hat wahrscheinlich auch einen zu großen Motor, objektiv gesehen. Ich wohne in der Schweiz, gibt's eh Tempolimit. Also,
ja,
ja, gut, okay, fair. Bei Versicherungen habe ich immer den Eindruck, da ist, wenn du mal über alle guckst, ist dann der subjektive Bedarf kleiner als der objektive. Wenn ich meine Mutter frage, was sie bräuchte, dann sagt sie, hat sie ja gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also der muss man es echt erklären. Also ändert sich das mit den Generationen? Und wenn ja, hast du irgendeine ganz grobe Einschätzung, wie viele haben denn subjektiv einen mindestens gleich großen Bedarf wie objektiv und wie viele liegen da echt runter, weil sie gar nicht erkennen, was sie eigentlich für Risiken mit sich schleppen und nicht decken?
Ja, das ist eine spannende Frage, Oliver. Also ich weiß nicht, ich habe dazu keine Zahlen. Ja, ich würde total deine Einschätzung teilen. Es ist genauso, wie du sagst, es ist ein sehr abstraktes Produkt und der subjektive Bedarf ist wahrscheinlich deutlich geringer als der objektive bei Versicherungen und bei anderen Sachen, die man irgendwie gerne hat, wie Autos oder Jeans, dann ist er immer genau umgekehrt. Also da bin ich wäre in der Analyse genau bei dir. Ich habe dazu leider keine Zahlen, auch nicht, ob sich sowas verändert. Ich würde eher tendenziell schätzen, dass sich da gar nicht so grundlegend was verändert, sodass auch die jüngere Generation ihren subjektiven Bedarf an Absicherung und Vorsorge nicht höher einschätzt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Wir müssen es echt mal untersuchen. Also ich finde es ein sehr spannendes Thema. Aber ich glaube, man wird wahrscheinlich zu ähnlichen Erkenntnissen kommen, wie du es gerade beschrieben hast. Und wahrscheinlich werden wir dann auch sagen, ja, also diese eben nicht vorhandenen subjektiven Bedarfe müssten auch in der Zukunft, und da waren wir eben gerade schon mal, weiterhin geweckt werden, um einfach wirklich reale Risiken wie Altersarmut oder bestimmte Absicherungen von, wie gesagt, schweren Krankheiten oder Berufsunfähigkeit auch in Zukunft weiter abdecken zu können. Ja, also insofern, es gibt ja sehr, sehr gute Gründe auch für Versicherungs- und Vorsorgeprodukte, die leider irgendwie, wie du auch gerade richtig gesagt hast, nicht richtig erkannt werden oder nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Und glaubst du, dass der Beratungsbedarf oder die Sales Journey oder also Potenzial und Journey in eurem Fall jetzt bei diesem zweiten Segment so unterschiedlich sind, dass es sich lohnen würde für euch jetzt im 2022er Bericht, die zwei Kundengruppen komplett voneinander zu trennen und separat voneinander das Potenzial und die Journey anzugucken? Oder glaubst du, ihr kriegt die über einen Kamm geschert?
Guter Punkt. Ich weiß nicht, müsste mir echt mal drüber Gedanken machen. Wenn du eine, andersrum gefragt, wenn du eine super Idee hast, wie ich die sozusagen ermittle, wie ich die voneinander differenziere sozusagen, die subjektiv ihren Bedarf erkannt haben und solche, die ihn nicht erkannt haben, dann wäre das bestimmt mal ein gute Ausgangsbasis der Analyse. Wir haben es ehrlich gesagt noch nicht gemacht, aber ich nehme es mir sehr gerne mal mit auf die Agenda für 22.
Ich habe vor ein paar Jahren, ich glaube, das war so 2016, da durfte ich für einen kleineren bayerischen Versicherer mal den digitalen Vertrieb aufbauen. Da habe ich auch mal so eine Studie gemacht, allerdings nicht mit dem Anspruch, irgendwie für den ganzen Markt Gültigkeit zu haben. Da haben wir uns aber auch die Customer Journeys angeguckt und die Touchpoints, die da drin vorkamen, und haben festgestellt, dass natürlich auch nicht in jeder Customer Journey, aber im Prinzip der wichtigste Touchpoint tatsächlich die Website des Versicherers ist. Weil an irgendeiner Stelle will sich der Kunde eben mal rückversichern. Und auch wenn er bei Check24 ist, bevor er bei der, keine Ahnung, A, B, C oder D-Versicherung abschließt, guckt da mal, was ist denn das eigentlich für ein Laden? Also es kommt nicht immer vor, aber es kommt ganz häufig vor. Und umso erschreckender ist es eigentlich, dass man häufig auf den Versicherer-Websites auch dann zu den Produkten nur rudimentäre Informationen findet, die häufig auch versteckt sind, irgendwie in irgendeiner Navigationsebene. Und online abschließen ist entweder gar nicht möglich oder eine wirkliche Strafe, weil ich komme mit meinem mobilen Device, aber das wird leider nicht unterstützt. Die UX ist grottig und dann sage ich, okay, also ja, den gehe ich doch zu Check. Ja, ja. Ist das auch deine Erkenntnis oder bin ich da alleine?
Absolut, nein, Ingolf, sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, da hat sich seit 2016 vielleicht ein bisschen was geändert, aber noch nicht flächendeckend. Also genau das ist das, was ich vorhin so genannt habe, dieses Inside-Out. Also da werden dann einfach irgendwo Tarifrechner irgendwo versteckt in der Liste auf der Homepage untergebracht. Aber es wird nicht eigentlich vom Endkunden, der dann zum ersten Mal auf diese Homepage geht, gedacht, wie kann ich den jetzt abholen? Wo kommt der gerade an? Was will der? Was hat der vielleicht nochmal für Fragen, für einen Bedarf? Wie kann ich den auch wirklich auch in einer digitalen Welt auf meiner Homepage so beraten, dass er sich da gut aufgehoben fühlt und dann wirklich bis hin zum Abschluss so begleiten, dass das auch wirklich Spaß macht, wie du das gerade beschrieben hast. sei es eben auf meinem Mobile Device oder auch auf einem Rechner, aber gerade Mobile First, das ist definitiv noch nicht auf allen Homepages der Versicherer da angekommen. Und für mich ist es eben so ein bisschen, also so ein bisschen Stückwerk, man sieht das, und die eine Sparte funktioniert vielleicht schon ganz gut oder die andere, das neue Produkt ist da eben schon ein bisschen weiter als das Produkt, was man 2016 gelauncht hat. Aber man sieht halt sehr, sehr schön, also wie in so einem, in einem Art Laborversuch, dass es so ein Work in Progress ist und dass es nicht unbedingt von einem Endkunden, wie du es gerade beschrieben hast, der von Check24 kommt und sich jetzt aber nochmal Gedanken machen möchte, wer ist das überhaupt, der Versicherer, der mir da ganz oben auftaucht. Von dem ist es nicht unbedingt gedacht, ja. Und das meine ich die ganze Zeit, dieses, wie kundenzentriert sind wir überhaupt oder ist der Versicherer überhaupt? Denkt man in seinen Lösungen, und die Homepage ist ja dann ein so relevanter Touchpoint, vom Kunden aus, vom Außen nach innen, oder ist die eher so aufgebaut von innen nach außen und ich packe da eben Produkte drauf und stelle da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht noch zwei Sparten nebeneinander, was den Kunden total verwirrt und nicht interessiert, weil er es gar nicht versteht, was eine Sparte ist. Stimmt. Das sehe ich genauso.
Jetzt komme ich ja eher aus dem Insure-Tech-Segment, und wenn ich eure Versicherer, die ihr im Sample habt, angucke, sind die ja tendenziell eher aus dem Incumbent-Segment oder älteres. Yeah. Auch Ingolfs bayerischer Versicherer ist jetzt nicht mehr ganz taufrisch. Habt ihr euch mal die Insurtechs angeschaut, die ja für sich reklamieren, genau diese Customer Journey gut zu machen? Und ich bin auf keinen Fall einer, der das verteidigt. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass man da rausfindet, so gut machen die es gar nicht. Aber habt ihr euch das mal neutral angeguckt? Ich habe immer nur so anecdotal evidence dazu. Aber zumindest behaupten ja viele von den Playern, sie könnten das viel, viel besser als die 100 oder 150 Jahre alten Versicherer.
Also Oliver, du bringst ganz viele tolle Ideen für die nächste Hybrid Sales Index Studie 2022. Fände ich super spannend. Wir haben sie uns auch nicht systematisch angeschaut. Es ist auch mehr anecdotal evidence, wie du das gerade beschreibst. Ich glaube halt, wie gesagt, der große Vorteil von InsurTechs an der Stelle ist, dass sie eben so Greenfield starten und dass sie nicht eine ganze Legacy an Organisationen, Sparten, Strukturen mitbringen und das ja per se erstmal, das wäre jedenfalls meine Wahrnehmung, der Anspruch wäre, man startet mit einem Endkundenbedarf und arbeitet sich so sukzessive sozusagen nach hinten durch. Ich also auch da eher anekdotisch, es fällt oft dann eher so auf, dass man dann zwar ganz gut so diese Kundenschnittstelle aus InsurTech-Sicht abstellen, aber irgendwann da hinten geht irgendwas verloren, weil man sozusagen den letzten Rest dann vergessen hat, so noch zu bauen. Ach, brauchen irgendwie auch noch, keine Ahnung, was ein normaler Versicherer sonst so hat an Risikomanagement oder irgendwas. Wir haben es noch nicht systematisch angeschaut, aber ich finde es ein spannender Punkt, aber nichtsdestotrotz haben diese InsurTechs natürlich insofern sehr hohen Wert, weil sie natürlich den etablierten Versicherer den Spiegel vorhalten, wie kann man es anders machen, und nichts, es gibt ja nicht umsonst eben genug Inkubatoren und genug Formen der Kooperation von etablierten Playern mit InsurTechs oder auch eben eine ganze Reihe von Übernahmen jetzt mittlerweile durch große Versicherer. Weil, also ich sehe das durchaus eher als Bereicherung an, und ich glaube, es kann nur gut sein, in dieser Branche da Impulse reinzubringen. Aber systematisch könnte ich dir jetzt nicht sagen, alle InsurTechs machen es perfekt. Ich glaube nur, dass der Anspruch, die Denke erstmal, wie man da rangeht, natürlich ein anderer ist. Hoffentlich eben in der Regel erstmal von einem bestimmten Bedarf zu kommen bei jedwedem Startup.
Ja, und du bist historisch, ja, hast du uns gerade erzählt, kommst du ja stark auch aus dem Maklerbereich. Mhm. Habt ihr euch mal Vertriebe, muss ja kein Makler sein, Vertriebe angehört? Mhm. Also macht das vielleicht ein MLP, eine DVAG oder modern gesprochen jetzt ein Clark? Machen die das vielleicht besser als die Versicherer? Habt ihr euch das mal angeguckt?
Ja, also das haben wir uns angeguckt, und da hast du auch wirklich einen Punkt. Ich glaube, reine Vertriebsorganisationen haben erstens relativ früh erkannt, dass sie beim Kunden anfangen müssen. Also dass sie entweder, also diese klassischen Modelle, MLP hat einen spezifischen Zielgruppenansatz, Stück weit natürlich auch eine DVAG. Eine DVAG hat sehr früh in Digitalisierung und zum Beispiel in gute Touchpad und mobile Lösungen für ihre Berater investiert. Da kann man dann von der Art der Beratung und viel sagen, aber letztendlich haben sie da deutlich schon investiert, würde ich sagen, auf der Seite, weil natürlich gerade bei diesen Vertrieben und Pools Beratung und beim Kunden eng dran sein Kerngeschäft ist. Also vielleicht nochmal anders als bei Versicherern, die natürlich sich auch in erster Linie als Produktgeber sehen und natürlich mit unterschiedlichen Ausprägungen von Vertriebsorganisationen, haben natürlich reine Vertriebe oder auch Pools eine ganz andere Wahrnehmung von ihrem Geschäftsmodell und deswegen meiner Meinung nach sehr viel stärker und viel früher in digitale Lösungen investiert. Und das ist ein wichtiger Teil, hilft aber nur begrenzt, wenn ich trotzdem natürlich weiterhin abhängig bin, auch von Produktgebern, die ein Stück weit diese Kundenzentrierung auch in ihren Produkten mittragen. Ne? Also was meine ich damit? Für mich hört eben dieses ganze Thema Omnichannel und Kundenzentrierung nicht im Vertrieb auf, sondern letztendlich muss es sich ja über die gesamte Wertschöpfungskette erstrecken. Und dazu gehört auch ein großer Bestandteil Produktmanagement. Wie baue ich die Produkte eben auch nicht von innen nach außen, sondern letztendlich mit dem Bedarf des Kunden anfangend? Müssen die so komplex sein, wie sie einfach historisch gewachsen sind? Mit sehr vielen komplexen Bausteinen, die der Kunde im Zweifel nicht oder nur wenig versteht. Oder kann man vielleicht auch mal diese Produktentwicklung kundenzentrierter herdenken? Und auch da, glaube ich, können Insurtechs wieder gute Impulse geben.
Ich habe immer den Eindruck, dass bei ganz vielen Versicherern noch so ein bisschen so auch vertriebspolitische Erwägungen dafür sorgen, dass man bestimmte Dinge nicht macht, dass man eben nicht seine Website zu einem Shop umbaut. Ne? Also jeder, der eigentlich online verkaufen will, der guckt sich an, wie viele Klicks braucht der Kunde, um zu kaufen, zum Beispiel. Ja, also wir arbeiten auch noch so ein bisschen im Lotteriebereich und da ist es immer das Entscheidende, auch im Vergleich zu anderen Lotterien. Sind wir da schneller, ist die Seite schneller und brauche ich weniger Klicks als der Wettbewerb? Im Versicherungsbereich wüsste ich nicht. Es gibt ja auch viele Berater und ähnliche, die sich immer mal so Webseiten von Versicherern angucken und da dann irgend so eine Bewertung machen und sagen, wer ist besonders gut und wer ist besonders schlecht. Und scheinbar werden da Kriterien angelegt von gestern. Ne? Weil diese Möglichkeit, schnell zu kaufen, oder das kann man ja auch weiter spinnen, schnell Verträge zu ändern, Vertragsänderungen selber durchzuführen oder schnell einen Schaden zu melden, ja, das wird da offensichtlich in keinster Weise abgefragt. Aber sind das ja die wesentlichen Dinge. Da sind wir ganz nah an den Geschäftsprozessen, die für den Kunden natürlich auch wichtig sind, dass er selber schnell zum Ziel kommt, schnell Dinge erledigen kann, mit wenigen Klicks letztlich ein Problem lösen kann. Das hat ja heute viel mit digitaler Convenience zu tun, weil ich das in anderen Branchen auch gewöhnt bin. Ja, ich würde ja ungern in irgendeinen Amazon-Shop gehen, wenn ich ein Paket zurückgeben will oder so.
Ja, es ist ein Punkt und zum Teil ist es natürlich auch ein Stück weit ein Protektionismus der eigenen Vertriebsorganisation, der dahinter steckt. Ich hatte ja vorhin schon mal so diesen Begriff, es ist ja schon so ein Stück weit auch eine Operation am offenen Herzen, diese Transformation genannt. Und ich glaube, das ist auch zum Stück weit der Grund, einfach, dass man sagt, hier und heute produziert unsere zum Beispiel eigene Ausschließlichkeitsorganisation einen relevanten Teil des Neugeschäfts und die gilt es auch ein Stück weit zu schützen. Die Frage ist auch da wieder, wie nachhaltig oder langfristig aufrechterhaltbar ist das, wenn der Kunde eigentlich was anderes wünscht. Ich denke, es gibt ganz gute Lösungen. Also es hat ja wie immer im Vertrieb auch ganz viel mit Incentivierung und Steuerung zu tun. Und es gibt ja mittlerweile auch Modelle, die eben eine Partizipation des Vertriebspartners auch an digitalen Leads und auch digitalen Abschlüssen ermöglichen, um einfach diese Interessenkonflikte oder die womögliche Kannibalisierung des eigenen Vertriebs durch digitale Abschlüsse zu verhindern. Und ich glaube, dass das vielleicht auch eher so der Weg in die Zukunft ist für bestehende Vertriebsorganisationen zu sagen, wie kann man eben nicht entweder digital oder traditionell analog sein, sondern eben, wie kann man wirklich diesen hybriden Kunden so begleiten und eigentlich letztendlich auch den eigenen Vertrieb daran partizipieren lassen oder vielleicht sogar noch Schritt weiter ihn so auszustatten, dass er auch die Chancen für sich erkennt. Also zum Beispiel ein digitaler Lead, der aber zu einem Vertriebspartner geroutet wird, der ihn dann auch wirklich gut betreut und hochwertig berät, damit er zum Abschluss kommt. Heißt aber nicht, dass der Kunde nicht auch im nächsten Schritt wieder digital irgendwo ein Produkt abschließen kann, ja? Also ich glaube durchaus an eine sozusagen friedliche zukünftige Koexistenz und auch Existenzberechtigung eines guten beratenden Vertriebs. Und das muss man, es liegt so ein bisschen in der Natur von Vertriebsorganisationen, entsprechend steuern und entsprechend natürlich auch monetär incentivieren.
Glaubst du, dass tatsächlich mittel- und langfristig noch so viel Vertriebskosten in den Produkten sein können, dass man das alles leisten kann, dass man alle Vermittler glücklich machen kann, auch wenn man den Kunden online gewonnen hat, was schon teuer genug ist und den Kunden eigentlich im Wesentlichen online serviciert?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also die Frage ist, was man belohnt. Also belohne ich wirklich eine gute, hochwertige Beratung, die aus meiner Sicht der Mehrwert ist eines persönlichen Vermittlers, oder belohne ich einfach nur einen Abschluss? Ich bin total bei dir, Ingolf. Was wahrscheinlich die Versicherer sich, wenn man sich die Gesamtvertriebskosten anschaut, nicht leisten können, ist viel Geld in die Leads zu investieren, zum Beispiel über Aggregatoren. Das darf man ja nicht vernachlässigen. Die kommen ja nicht umsonst, diese Aggregatoren. Und gleichzeitig dann noch die Vertriebspartner rein für den Abschluss, wenn da, wie gesagt, kaum spürbarer Mehrwert für den Endkunden in Form von Beratung hintersteckt. Aber deswegen, also ich glaube, die Krux, und das ist auch eines unserer Hauptthemen, wird wirklich sein, wie gestalte ich Vergütungsmodelle in der Zukunft so? Und da rede ich jetzt nicht unbedingt von Honorarberatung, aber da rede ich wirklich von mehrwertstiftender Vergütung an den Stellen, wo eben der persönliche Vermittler einen Mehrwert für den Kunden stiftet. Und das sollte auf jeden Fall natürlich belohnt werden. Das ist ein hochwertiger Job, jemanden gut zu beraten.
Hervorragend. Wenn ich auf die Uhr schaue, dann sind wir schon wieder fast am Ende unserer heutigen Episode von Zoom Talk. Aber vielleicht haben wir noch ein wichtiges Thema vergessen. Uta, gibt es noch etwas, was wir auf jeden Fall kurz ansprechen sollten?
Jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß. ich fand es jetzt hochspannend.
Ja, wir auch, ohne Frage. Also von daher, vielleicht kannst du noch mal so eine kleine Abschlussempfehlung für Versicherer geben, auf Basis der Erkenntnisse deiner Studie.
Also wie gesagt, unsere Kernerkenntnis ist, der hybride Kunde ist die Zukunft. Und ich würde mir sehr genau überlegen, was aus der Sicht des spezifischen Versicherers und der individuellen Positionierung der Mehrwert meiner eigenen Vertriebsorganisation ist, und würde insbesondere da investieren, wo es sich lohnt, eben in digitale Lösungen zu investieren und die auch entsprechend endkundenzentriert ausgestalten. Also die Convenience und letztendlich die Erwartungshaltung, die der Endkunde eben kennt aus anderen Bereichen, du hattest eben schon das Beispiel Amazon genannt, die muss sich auch in jedem Versicherungsprodukt bis hin zum Abschluss wiederfinden. Und da würde ich meine Schwerpunkte setzen. Und das heißt dann auch mal Dinge nicht zu tun, sondern gerade die Dinge zu tun, die besonders eben der Erwartung des hybriden Endkunden Rechnung tragen. Das wäre meine Empfehlung an der Stelle.
Dem kannst du wahrscheinlich beipflichten, Olli, ne? Also rein online Absolut. Funktioniert nicht, rein AO vermutlich auch nicht. Also irgendeinen erfolgreichen hybriden Ansatz muss man finden, oder?
Also wie gesagt, ich glaube, der hybride Ansatz, von dem Uta spricht, gilt für ein Kundensegment. Ich glaube, es ist noch breiter. Es gibt eben noch andere außer diese Kunden. Es gibt meine Mutter und meine Schwester, die ihren Bedarf gar nicht verstehen, weil sie überhaupt nichts mit Versicherungen zu tun haben und denen ich erstmal erklären muss, dass da ein Risiko besteht, wenn meine Schwester jetzt ein Haus kauft mit ihrem Mann und beide sind berufstätig, dass du halt Risiko-Lebensversicherung idealerweise dann abschließt. Das wusste die gar nicht, ne? Und ich glaube, so gibt es halt mehrere Segmente. Ich glaube, es ist, wie Uta sagt, es ist schon komplex genug, den Kunden hybrid abzudecken, der seinen eigenen Bedarf erkannt hat. Und eine zusätzliche Komplexität entsteht dann, wenn du die Kunden betütteln willst, die ihren Bedarf noch gar nicht erkannt haben. Unsere Antwort heute darauf ist in der Tat der Agent oder Makler vor Ort, der halt zufällig die Daten mitkriegt, Schwester kauft ein Haus, die du brauchst, um eine sinnvolle Bedarfserkennung zu machen. Ich glaube, da gibt's zukünftig wird es auch andere Datenquellen geben, hoffe ich mal, sodass es auch anders geht. Aber darum führt in der Tat aus meiner Sicht kein Weg vorbei. Und ich habe die Hypothese, dass das noch nicht seinen eigenen Bedarf erkennende Kundensegment heute noch größer ist als das, das den Bedarf erkennt, wenn ich so in meinem Bekanntenkreis mal rumschaue. Und das macht das Ganze natürlich noch mal eine Ecke komplexer, als es eh schon ist.
Mhm. Ja, das war doch eine wunderbare Zusammenfassung. Insofern als wir uns des Problems jetzt nochmal wirklich bewusst geworden sind. Es gibt keine ganz einfachen Lösungen, aber es kann nicht so bleiben, wie es ist. So, mit diesen weisen Worten entlasse ich euch und bedanke mich ganz herzlich bei dir, Uta, und bei dir, Olli, fürs Mitmachen.
Dankeschön. Sehr gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Sehr spannend, Uta.